Jeder von uns kennt die Geschichte aus dem Alten Testament, in der Moses stellvertretend für sein Volk die 10 Gebote erhält, eine Art Sittenkodex, der in seiner einfachen und direkten Form noch heute gültig ist. In der Bibel heißt es: Im 3. Monat seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Sie schlugen ihre Zelte in der Wüste auf und lagerten sich gegenüber dem Berg. Moses stieg auf den Sinai. Am 3. Tag brachen Donner los, Blitze zuckten und schweres Gewölk hing über dem Berg, der ganz in Rauch und Feuer gehüllt war. Mächtiger Posaunenschall erklang. War ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie gelandet? War Jahwe eine manifestierte außerirdische Intelligenz und die Bundeslade eine technische Apparatur, eine Art Funkgerät zu den Göttern? Und das oft beschriebene Manna in Wirklichkeit eine eiweißreiche und leicht herzustellende Astronautennahrung? Die Aussagen des Alten Testaments werden ergänzt durch die am Toten Meer gefundenen Qumran-Texte, die eine wertvolle und erstaunliche Ergänzung zur biblischen Schöpfungsgeschichte bieten. Auch darin ist von Himmelswagen mit Rädern die Rede und von Rauch und Lärm, den die Himmelssöhne mit ihren Fahrzeugen verbreiteten.
Die Welt besteht nicht nur aus Mythen, Legenden, heiligen Schriften, aus alten Texten also, die uns Geschichten erzählen, die moderner Interpretation sehr vernünftig klingen. Die Welt besteht auch aus Steinen, oft vorgeschichtlich aufgetürmten, gewaltigen Bauwerken, die wir bis heute nicht begriffen haben. Darunter die altbekannte Cheops-Pyramide bei Kairo oder die Pyramide von Gizeh genannt. Wenn man der Ägyptologie folgt, gibt's überhaupt keine Rätsel mit dieser Pyramide. Ein Pharao namens Cheops soll sie so um 2500 vor Christus errichtet haben. Bis zu 100.000 Menschen hätten für ihn geschuftet, ob freiwillig oder nicht, darüber kann man sich streiten. In 20 Jahren sei die ganze Arbeit erledigt gewesen. Cheops, so sagt die moderne Ägyptologie, sei ein Tyrann gewesen. Er habe in sein Bauwerk hinein nur 2 Räume legen lassen. Den oberen Raum nennt man Königskammer und drunter den etwas kleineren Raum die Königinnenkammer. Allerdings gibt's im Felsen unter der Pyramide noch einen 3. Raum, den nennt man unvollendete Grabkammer. Schließlich die Korridore zu den insgesamt 3 Räumen. Das sei alles, sagt die moderne Ägyptologie. Der ganze Rest der großen Pyramide sei kompaktes Bauwerk aus Stein. Was eigentlich sagen die alten Araber dazu? Und ich meine jetzt nicht ihren Großvater von heute, die alten arabischen Historiker. Wir Westmenschen kennen unsere Historiker, wie zum Beispiel Herodot, den Griechen, der Vater der Geschichtsschreibung. Wir kennen unseren Platon, unseren Plutarch, unseren Diodor. Aber wer hat schon je in der westlichen Welt von arabischen Historikern gehört? Brillanten Köpfen, die vor Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden ihre Geschichten schrieben. Auch die Geschichte über die große Pyramide. Da gibt es ein Werk von einem arabischen Historiker, der heißt Al-Makrizi. Ein zweites Werk von einem anderen Historiker aus dem 12. Jahrhundert, der hieß Al-Mamun. Abu al-Sudi Mamun, wenn man es genau nimmt. Diese beiden Werke berichten eine unglaubliche Geschichte über die große Pyramide. Man liest: Vor der Flut seien die Menschen noch so primitiv gewesen, dass sie mit den Tieren an derselben Tränke getrunken hätten. Plötzlich hätten die Wolken sich geöffnet. Aus den Wolken seien die Barken, die Schiffe der Götter, herniedergekommen. Allem voran das Schiff des Gottes Osiris. Die Götter hätten zuerst mal Schulen errichtet im Land am Nil. Doch dann hätten sie Keulen geschwungen, seien ausgeschwärmt und hätten diese Primitivlinge in die Schulen geprügelt. Nach einiger Zeit haben die Götter gemerkt, dass die Menschen doch intelligent waren und wissensdurstig. Der intelligenteste unserer Vorfahren habe Saurit geheißen. Die arabischen Historiker vermerken dann in einem Nebensatz, Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen und die Griechen Hermes. Saurit, Henoch, Hermes, ein und dieselbe Gestalt. Ich bleibe jetzt beim arabischen Wort Saurit. Das sei also der Gescheiteste gewesen. Die Lehrmeister hätten sich diesen Saurit zu sich gewunken und hätten ihm ihre Sprache beigebracht. und wie er ihre Sprache sprach, hätten sie ihm Bücher diktiert. Zur selben Zeit sei die Kunde aufgekommen, eine schreckliche Flut würde die Menschheit heimsuchen und alles Fleisch würde vernichtet. Saurit hat das ebenfalls gehört. Er ging zu den Lehrmeistern und hat sie gefragt, warum eigentlich habt ihr mich schreiben gelernt, wenn doch jetzt das Wasser kommt und alles vernichtet? Die Lehrmeister hätten beschlossen, dafür zu sorgen, dass nicht die ganze Menschheit umkomme, dass noch ein paar übrig bleiben. Eine Parallelgeschichte dazu findet man im Gilgamesch-Epos von sumerischer Seite oder in der Bibel unter dem Stichwort Arche Noah. Saurit war noch nicht zufrieden mit der Antwort. Er sagte, selbst wenn einige Menschen übrig bleiben, die müssen ja wieder von vorne anfangen. Und so bat er die Lehrmeister, sie möchten ihm gestatten, ein gewaltiges Bauwerk zu errichten. In dieses Bauwerk hinein möchte er viele kleine Kammern legen und in die Kammern seine Bücher, sodass die Generationen nach der Flut nicht wieder von vorne anfangen müssten. Weil die Zeit drängte, und die Zeit drängte deshalb, weil die Flut bevorstand, hätten die Lehrmeister dem Saurit bei der Planung geholfen, nur bei der Planung. Sie haben keinen einzigen Stein für ihn rumgeschoben. Die arabische Literatur vermerkt allerdings noch, die Menschen vor der Flut seien körperlich größer und stärker gewesen als die Menschen nach der Flut. Saurit habe also die Pyramide gebaut, viele Kammern hineingelegt, seine Bücher da hineingetan und in vier Kammern habe er Geschenke der Götter gelegt für zukünftige Generationen. Am Ende habe Saurit das ganze Bauwerk wasserdicht gemacht, indem er alles von oben bis unten an allen vier Seiten mit Platten versehen hat und die Platten abdichtete, sodass kein Wassertropfen hineinkam. Zumindest das stimmt. Man weiß, dass die Pyramide völlig abgedeckt war mit Platten. Die Platten sind über die Jahrhunderte weggerissen worden von den heutigen Arabern. Man hat damit die Stadtmauer von Kairo gebaut, auch ein paar Moscheen und Regierungsgebäude. Nur deshalb sieht die Pyramide so aus, wie sie heute ausschaut, eben nicht mehr flach an allen vier Seiten, sondern so wie Treppenstufen.
Erzählen uns die Pyramiden von Gizeh vom Anfang oder vom Ende einer großen Kultur? Wurden sie von den Pharaonen am Beginn der ägyptischen Epoche erbaut oder sind sie die Erinnerung an eine längst vergessene Zivilisation? Zusammen mit den Pyramiden der Pharaonen Mykerinos und Chephren bildet das Monument des Cheops auf dem Plateau von Gizeh ein grandioses, steingewordenes Rätsel. Für die einen sind die Pyramiden von Gizeh Sinnbilder der Vereinigung von Himmel und Erde, für die anderen gigantische Totentempel. Nach der klassischen Ägyptologie wurde die Pyramide des Cheops bereits im dritten vorchristlichen Jahrtausend fertiggestellt und galt bis Ende des 19. Jahrhunderts als das höchste Bauwerk der Erde. Für die Weisheitsschulen der Antike verkörperte die große Pyramide den Gang der menschlichen Seele auf ihrer Wanderung durch die Welt, von der Einheit, der Pyramidenspitze, in die Vielfalt, dem Pyramidensockel und wieder zurück zur Einheit. Eine Idee, die ähnlich auch von fernöstlichen Religionen formuliert wird. Die große Pyramide hat zahlreiche Spekulationen, sowohl über ihre eigentliche Entstehung wie über ihre astronomische Bedeutung ausgelöst. So sollen ihre perfekte Nord-Süd-Ausrichtung der inneren Gänge zusammen mit ihrem Winkel von 26 Grad es den Erbauern ermöglicht haben, den Sternenhimmel exakt zu vermessen. Englische Pyramidenforscher sehen in den drei Pyramiden von Gizeh das exakte Abbild der Gürtelsterne des Sternbilds Orion, wie es sich zur Zeit des Cheops über Ägypten formierte. Ein Hinweis auf die kosmische Heimat der Pyramidenkonstrukteure?